Ich sitze jetzt hier mit einer Angehörigen von einem föderalen Gefangenen aus Texas in den USA. Hallo.
Hallo.
Und du wirst mir jetzt was erzählen von deinen Besuchen und deinen Erlebnissen da in Texas und auch in anderen Bundesstaaten, in denen du wahrscheinlich vorher warst, ne?
Genau. Also ich war bis jetzt in zwei Bundesstaaten. Zuerst war ich in Kentucky und dann in Pennsylvania. Es ist immer eine ziemliche Organisation. Also damit man überhaupt besuchen gehen kann, braucht man diese Bewilligungen. Es ist auch immer eine Überraschung, ob alles klappt, weil dazwischen natürlich auch ganz, ganz viel passieren kann. Die Gefängnisse haben auch ganz unterschiedliche Eintrittskontrollen, ganz unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten. Es ist auch öfters vorgekommen, dass ich mit meinem Freund vorher keinen Kontakt haben konnte, weil er wieder mal im Schuh war.
Schuh heißt eine Art von Isolationshaft, ne?
Genau, weil vorher irgendetwas passiert ist und er in Isolationshaft kam. Und das heißt einfach Kontaktunterbruch. Er kann einmal im Monat ein Telefongespräch machen und hat aber keine Möglichkeit für E-Mails oder sonstigen Kontakt. Also Briefe geht natürlich, aber das ist ein bisschen mühsam mit der wöchentlich, also ein oder zwei Wochen Unterschied.
Also Unterschied, bis du die Nachricht erhältst, die er geschrieben hat.
Genau, bis ich die Nachricht erhalte und dann ist dazwischen schon so viel passiert, dass es wirklich keinen Sinn macht. Genau.
Und wenn du da besuchen willst, dann wird er wahrscheinlich dich als Besucherin da eintragen oder wie läuft das?
Genau, er muss mich als Besucherin eintragen und ich muss ein Besucherformular ausfüllen und eine Kopie des Reisepasses einschicken. Und
Das schickst du von Europa vorher schon hin, oder?
Ja, genau, das schicke ich vorher schon hin. Und sie prüfen dann das alles. Sie können Besuche auch ablehnen. Ist bis jetzt noch nicht passiert, aber das können sie. Also wir hatten halt Special Visits. Das heißt, dass wenn man vom Ausland kommt, dass man diese Special Visits bekommt. Ich weiß nicht, ob es auch noch andere Gründe gibt für einen Special Visit. Das heißt, dass wir statt den üblichen 2 bis 4 Stunden Besuch, 7-stündige Besuche durchführen können. Die Besuchstage sind aufgeteilt nach den Gefängnistrakten. Also zum Beispiel hat der eine Trakt nur am Samstag Besuchszeit und der andere nur am Sonntag. Und bei Special Visits kannst du Samstag und Sonntag jeweils 7 Stunden besuchen gehen.
Das ist ja ein föderales Gefängnis, also ein Gefängnis der US-Regierung, nicht ein bundesstaatliches, in dem ja sehr viele Gefangene in den USA leben.
Es ist ein USP.
Okay, aber er ist doch ein föderaler Gefangener, oder?
Also es hat gewechselt. Er war in Philadelphia, war er noch, hat dann wie ein Telefon reingeschmuggelt und hat es gewechselt.
Achso, dann hat er eine regionale Straftat begangen, genau, in ihren Augen und wurde dann ein Bundesstaat. Ja. Und du sagtest, dann war er in Kentucky.
Ja, genau.
Und jetzt ist er in Texas.
Er war in Kentucky, dazwischen war er noch in Philadelphia, in Pennsylvania und jetzt ist er in Texas. Ja, genau. Und es hat nie mehr zurückgewechselt.
Okay, das ist erstaunlich, weil ein Bundesstaatsgefangener bleibt doch in dem Bundesstaat, oder nicht?
Das weiß ich nicht.
Also ich kenne diese, ich habe von dieser Rundreise durch die gesamten USA von Gefangenen gehört. Bisher waren das aber immer Beispiele von föderalen Gefangenen, also Gefangenen der US-Regierung. Mhm. Sehr bekannter Fall ist Leonard Peltier, der ist ja auch schon durch die halbe USA gereist im Laufe seiner 48 Haftjahre. Mhm. Na gut, das können wir jetzt von hier aus nicht wissen.
Ja, genau.
Beschreib doch mal die Besuchssituation ein bisschen genauer. Wenn es dann geschafft hast, alle diese Vorbereitungen erfolgreich zu bestehen und die Reise von Europa dahin machst und dann musst du ja wahrscheinlich auch von den großen Städten, wo du landest, einiges unternehmen, um da hinzukommen, oder?
Genau, also die Gefängnisse sind ja immer sehr, sehr abgelegen. Das erste Mal, als ich ihn besuchen gegangen bin, das war in Kentucky. Und dann war ich wirklich so super unvorbereitet. Ich konnte keinen Mietwagen mieten. Zuerst habe ich versucht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin zu kommen, kann man nur vergessen. Dann habe ich mit Taxi oder anderen Möglichkeiten bin ich dann dorthin gekommen. Das war wirklich eine teure Sache. Und für mich war das so wirklich einschüchternd. Also schon diese Gebäude und wie man dorthin kommt, das war so auf einem Hügel. Und dann diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, also ich war im Winter dort und ich wusste nicht, also eine lange Liste, was man alles tragen darf und was nicht. Und ich habe angefangen, die zu lesen und irgendwie bei Badeanzügen habe ich gedacht, naja, gut, ist wohl klar. Habe aber vergessen zu lesen, dass man Jacken auch nicht anziehen kann. Also bin ich dort mit dem T-Shirt, musste ich dort rein, es war super kalt. Man musste so durch einen Metalldetektor, wie beim Flugzeug. Man muss die Schuhe ausziehen, sie machen Drogentest, also so mit diesem
Swipe-Test.
Ja, genau. Solche Geschichten und es geht wirklich richtig lange. Und man wartet andauernd, also es kommen ja dann auch richtig viele Leute. Und dann, das war noch eine Covid-Situation, also das heißt, es waren Non-Contact-Visits, also bis jetzt hatten wir nur Non-Contact-Visits. Und wir waren einfach in einem kleinen Raum mit einer Plexiglasscheibe getrennt und er war auf der anderen Seite und wir hatten diese Telefonhörer, wo wir so miteinander sprechen konnten.
Da waren, das kenne ich aus bundesdeutschen Gefängnissen manchmal, oft in Urhaftsituationen waren dort auch Leute anwesend, die euch beobachtet oder reingehört haben?
Ja, also wenn sie reingehört haben, haben wir das ziemlich gut gehört, also mit diesen Telefonhören. Also das rauscht dann so, also zuerst klickt es und dann rauscht es, also es ist ziemlich auffällig, wenn sie reinhören. Und hinten ist ein großer Raum, der war auch getrennt mit einer Plexiglasscheibe. Und die Leute saßen dann dort, aber das waren so für diese Kurzbesuche, also diese 2 bis 4 Stunden. Und ich war echt froh, dass ich nicht dort sein musste, weil es war mega laut, ne? Weil ja, man muss sich ja auch verstehen können. Also
viele Gefangene und ihre Angehörigen sitzen in einem großen Raum an einem langen Tisch, der in der Mitte eine Scheibe hat, so genau. Muss man sich das vorstellen. Und dann reden alle gleichzeitig Und der Geräuschpegel ist sehr hoch.
Genau, der Geräuschpegel ist mega hoch. Es hat so kleine wie Löcher in den Plexiglasscheiben, aber die sind dann auch so mit Filter oder keine Ahnung, was das ist, aber man versteht sich kaum. Deswegen sprechen dann alle auch laut. Und dort hat es immer mindestens 5 Angestellte des Gefängnisses, die dort sitzen und die Leute beobachten. Und dann zwischendurch, also weil ich bin halt ziemlich klein und ich saß auf so einem Plastikstuhl und ich konnte... Also ich konnte ihn schon sehen, aber es war nicht sehr bequem. Also habe ich mich so auf den Tisch gesetzt bei der Plexiglasscheibe. Und ja, da waren sie dann ziemlich schnell da und haben gesagt, dass ich mich runtersetzen soll. Und am nächsten Tag haben sie auch so ein Papier rangemacht, dass das nicht erlaubt ist.
Do not sit on tables.
Genau.
Sind da ziemlich, also sie kontrollieren das schon, was auch in diesen abgetrennten Räumen los ist. Aber hattest du das Gefühl, dass dein Bekannter, dein Freund, dass der vielleicht nur eingeschränkt erzählt hat oder konnte er offen reden über das, was er erlebt in seinem Alltag im Knast?
Das war sehr, sehr unterschiedlich. Also jetzt in Kentucky, das war, für mich war das mega schlimm, aber es war halt wieder der erste Besuch. Und dann war alles neu und ich dachte, das ist sehr schlimm, aber für ihn war das eigentlich insofern, dass ein guter Ort sein kann, aber er wurde dort, sagte er, anständig behandelt. Er hat dort in der Küche gearbeitet und war angesehen in dem Sinn. Dort hat er schon offen gesprochen, aber er hat nicht viel Schlechtes gesagt, weil er halt auch diese Privilegien, die er hatte, wollte er nicht verlieren. Und ich hatte auch das Gefühl, also es war eine Riesenaufregung, dass ich dort war, also dass dort jemand war, der aus Europa kam. Also ständig war mehr Personal da und er sagte, die kommen alle, um dich zu sehen. Also die kamen wirklich einfach zum Schauen, wer ist diese Person, die da aus Europa kommt. Und ich denke, deswegen hatte auch ich wie eine bessere Behandlung. Also sie waren wirklich nett. Und ich war auch 2-mal dort und das zweite Mal war es noch extremer. Also da war wie so ein Angestellter vom Gefängnis war wie für mich zuständig, der war ständig da. Und ich habe noch so gesagt, sie arbeiten noch viel und sagte, nee, ich bin eigentlich...
Ja, also es ist sehr ungewöhnlich, dass Gefangene Besuch aus anderen Ländern und vom anderen Kontinent bekommen. Ich denke, das ist wahrscheinlich überall auf der Welt so. Du sagtest, bei deinen ersten Besuchen hattest du den Eindruck, dass er... sozusagen einen inneren Umgang mit den Verhältnissen hatte. War das später genauso oder hat sich das geändert?
Nee, das hat sich extrem geändert. Also in Pennsylvania zum Beispiel, dort war er nur ein paar Monate, das war ganz, ganz schlimm für ihn. Dort war er eigentlich auch ständig nur in Isolation, also auch extra, weil er einfach sagte, die Verhältnisse dort, also mit den Gefangenen untereinander, aber auch mit dem Personal waren so schlimm, dass er eigentlich gar nicht auf der Unit oder im Hof sein wollte, weil er sagte, es ist so eine angespannte Stimmung, man weiß nicht, was passiert.
Gewalt.
Ja, extreme Gewalt. Also er hat auch von einem Erlebnis gesprochen in Isolation, bei dem ein Inhaftierter vom Personal so zusammengeschlagen wurde, dass er daran starb. Ja, das war einfach, er hatte einfach Angst. Oder Angst, er wusste einfach, wenn er... Er hatte nicht mehr so viel Zeit abzusitzen und er hatte Angst, in Schwierigkeiten zu kommen, dass ihm dann mehrere Jahre wieder gibt. So.
Also er versucht, seine Resthaftzeit in Isolationshaft abzusitzen.
Ja, also das Gleiche macht er jetzt eigentlich auch jetzt ist er in Texas und er ist in einem, in der Program Unit, die eigentlich, sagt er, viel ruhiger ist, weil die Leute dort halt kurz vor der Entlassung sind und eigentlich nicht viel, es gibt nicht viel Gewalt dort. Und trotzdem sagt er, er isoliert sich selber von den Mitgefangenen, weil es immer irgendwie zu Schwierigkeiten kommen kann. Und es ja dann auch nicht so ist, dass er sich einfach zurücknehmen kann. Also man muss sich auch den Platz man lässt sich halt nicht alles gefallen, weil man sonst wirklich unten durch muss. Also das ist das, was er sagt.
Ja, das sind wahrscheinlich harte und traumatisierende Erlebnisse. Du sagtest ja, er hat nicht mehr so lange. Wann ist denn die anvisierte Freilassungstermin?
Also der offizielle Entlassungstermin ist im Dezember 2025. Durch das, dass er jetzt dieses Programm macht und durch das, dass er auch eingewilligt hat, in ein Halfway House, also in dieses halboffene Vollzug zu wechseln, wird er wahrscheinlich ein Jahr vorher entlassen, also spätestens Dezember 2024.
Er wird sich bewusst sein, dass es sehr schwer für ihn sein wird, einen Job zu finden, eine Wohnung zu finden und so weiter. Aber ist er sich auch bewusst, dass er vielleicht auch medizinische, psychologische Hilfe brauchen wird nach all diesen Erlebnissen?
Ja, über das hat er sehr, sehr lange nicht gesprochen. Und jetzt langsam, wo es eben so zur Richtung Entlassung geht, spricht er sehr oft darüber. Und er sagt, dass er in seinem Leben noch nicht so viele Leute sterben gesehen hat, wie seit er im Gefängnis ist, also mit Insassen. Und er auch wirklich in Frage stellt, wie er da rauskommen wird. Es ist die längste Haftstrafe, die er jetzt hat. Er war immer wieder in Gefängnissen, aber das war so ein paar Monate. Jetzt hat er 8,5 Jahre bekommen. Und er sagt schon, also er wird sehen, was das mit ihm macht. Und er hatte nach diesem Vorfall, von dem ich vorher erzählt hatte, dass eben jemand umgebracht wurde vom Personal, konnte er nicht mehr schlafen. Also er hatte wirklich... Er hörte die Schreie des Mannes, wenn er die Augen geschlossen hat, und das hat schon etwas mit ihm gemacht, natürlich. Wie das schlussendlich wird, ja, das werden wir sehen, aber er sagt schon, wenn er merkt, dass er das braucht, dann wird er schon schauen, dass er Therapie machen kann oder was auch immer, oder irgendwelche Selbsthilfegruppen oder ich weiß nicht, was es da alles gibt. Aber, ja.
Ja, ich wünsche dir und ihm viel Glück in dieser Massenhaftierung der modernen Sklaverei der USA. Und vielleicht haben wir irgendwann mal die Chance, euch beide zu interviewen.
Das wäre sehr schön, ja, und er würde sich sicher freuen.
Ja, danke für dieses Gespräch.
Danke dir.